Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 89. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal.
Hallo.
In der heutigen Episode reden wir über den Film Queen of the Damned, quasi die Fortsetzung zu Interview with the Vampire aus dem Jahre 1994 mit Brad Pitt und Tom Cruise. Wie schon der Vorgänger basiert auch dieser Film, den wir heute besprechen, auf einer Vorlage der doch ziemlich bekannten Autorin Anne Rice. Queen of the Damned wollte Anfang der 2000er unter Beweis stellen, wie cool man eigentlich diese angestaubte Vampir-Thematik auf die Leinwand bringen kann. Ob erfolgreich oder nicht, klären wir heute bei uns.
It's a fear. A fear that turns to horror. The irresistible Vampire Lestat. A presence so powerful. It has awakened an ancient evil. Akasha, Queen of the Damned.
She takes pleasure in only one thing. Destroying life.
Human and immortal alike.
Let her come.
Come out, wherever you are. I've come to give you the world.
We are the powerful. We should walk fearless in the open.
The Stat has joined with Akasha. He's lost to us now.
Step aside.
Never.
Join me or die.
All she wants is hell on earth.
We must fight Akasha.
Queen of the Damned.
Come out. Wherever you are.
Ja, Pascal, ich muss gestehen, als ich den Film vorgeschlagen habe, war mir noch nicht ganz klar, was uns da erwarten würde, da ich genauso wie du diesen Film tatsächlich zuvor noch nie gesehen habe und es hätte dabei bleiben sollen.
Wie war's denn? Weil ich muss dazu sagen, tatsächlich ist mir sogar die Existenz des Films gar nicht so richtig bewusst gewesen. Der muss scheinbar komplett an mir vorbeigegangen sein. Wenngleich ich auch tatsächlich ein paar Songs des Soundtracks kannte, aber nie mit in einem Film assoziiert habe. War dir schon bewusst, dass es den gibt oder hattest du den jetzt auch irgendwie erst kürzlichst entdeckt?
Nee, also die Existenz war mir tatsächlich auch schon damals bewusst, als er released wurde, weil es halt vor allem durch den Tod von der R&B-Sängerin Aaliyah, die ja kurz, die quasi vor der Post-Production des Films beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, geisterte das damals schon so durch die Medienwelt, vor allem, für mich auch als MTV-Kind war das natürlich ein großes Thema und ich muss sagen, ich war jetzt kein Fan der Sängerin, aber ich fand ihre Lieder schon ganz gut damals das wurde natürlich dann immer so ein bisschen beworben damit hier und das ist der letzte Film, den sie gedreht hat. Gut, sie hat insgesamt auch nur zwei richtige Filme gedreht. Der andere war Romeo Must Die mit Jet Li. Aber es war schon präsent. Aber es ist ja auch kein Geheimnis. Ich bin halt eben nicht der große Vampir-Fan. Also die aus meiner Sicht gelungenen Vampir-Filme, dafür brauche ich keine Hand, um die abzuzählen. Also drücke ich es mal so aus. Also dann sind wir mit Lost Boys, Nosferatu und Dracula und mit Abstrichen noch Near Dark dann auch schon am Ende der Fahnenstange bei mir angelangt. Also deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt vor diesem Film, aber dachte mir irgendwie so, ja komm, das Cover sieht ja auch cool aus und der liegt hier halt im Regal schon seit Jahren und ich dachte so, komm, schlägst den Pascal vor, dann ist er wenigstens vom Pile of Shame runter. Er hätte für immer draufbleiben sollen.
okay. Ja, also, ja, ich habe ja, also jetzt kein Fazit, aber ich bin, da gehe ich wahrscheinlich mit dir grundsätzlich konform. Nichtsdestotrotz kann ich aber sagen, um das vielleicht ein bisschen abzuschwächen, ich bin trotzdem sehr glücklich, den Film jetzt gesehen zu haben. Einfach weil, ja, es wird sich jetzt im Laufe des Podcasts klären, weshalb, aber ich hatte so oder so meinen Spaß.
Sehr gespannt, ja. Auf Letterboxd hat der Film eine gnädige Wertung von 2,3 von 5 Punkten, auf IMDb 5,3 von 10, also ungefähr deckungsgleich. Ihr könnt den Film ungeschnitten ab 16 Jahren ganz normal auf der Warner Blu-ray kaufen, wenn ihr denn unbedingt den Drang danach verspürt. Ich habe die Befürchtung, oder nein, die Befürchtung nicht, die Hoffnung, dass es nach der heutigen Episode definitiv nicht mehr der Fall sein wird, aber falls ihr den Drang verspürt, könnt ihr euch probieren muss die Blu-ray oder DVD bestellen, die ist ungeschnitten. Ja, der Film hat ein Budget von $35 Millionen und hat weltweit dagegen dann nur $45 Millionen eingespielt, ist also definitiv ja schon als Flop zu bezeichnen. Regie geführt hat Michael Reimer, den kennt man eher von TV-Produktionen, also hat den Battlestar Galactica-Film, der ja überall sehr gut angekommen ist, damals gedreht, hat ein paar Episoden Jessica Jones gedreht, ein paar Episoden Hannibal und hat letztes Jahr das Remake, das ich leider noch nicht gesehen habe, zu Picnic at Hanging Rock abgedreht. Den würde ich mir doch schon mal gerne angucken. In der Darstellerriege, ja, kleine Namen, große Namen lässt sich zu bestreiten. Also die Hauptrolle wird von Stuart Townsend gespielt. Den kennt man unter anderem aus Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja, André Hecker, ich gucke sie an. Aaliyah, die Sängerin, haben wir eben schon beschrieben. Also die hat halt Romeo Must Die schon voll gedreht und ist vor allem durch ihre R&B-Musik und ihren viel zu frühen Tod bekannt. Noch eine etwas, ja, wie sagt man, Veteranin, Lena Olin ist noch dabei, die hat so, ja, so die letzteren größeren Filme, die sie gedreht hat, war Der Vorleser, Neun Fort mit Johnny Depp und sie hat damals auch ja einen Golden Globe bekommen für The Unbearable Lightness of Being. Ich hatte es eingangs erwähnt, der Film basiert ja so ein bisschen auf einer Vorlage der Autorin Anne Rice. Die hatte ja damals auch die Vorlage gegeben zu Interview mit einem Vampir. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, den habe ich auch nur teilweise gesehen und teilweise in Erinnerung. Das hat mir halt auch nicht gefallen so wirklich, aber der ist ja so vom Grundtenor her schon ganz gut angekommen. Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Ich habe halt in diesem Zusammenhang halt auch nur gelesen, dass sie mit dieser Verfilmung hier Queen of the Damned so gar nicht einverstanden ist. Mhm. Aber warum und weshalb, wieso, das kannst du vielleicht besser erklären.
Genau, also Anne Rice ist eine Autorin, US-amerikanische Autorin, die halt also grundsätzlich für ihre Vampirchronik, die Chronik der Vampire bekannt ist. Das ist ein Romanzyklus über, ich glaube, knapp ein Dutzend Romane. Und ja, die erste Verfilmung dieser Romane war, wie von dir gesagt, ich glaube 1994, Interview mit einem Vampir. Und Warner Brothers hatte die Rechte an den Büchern und an den Verfilmungen. Und so wie ich es jetzt gelesen habe, war es so, dass quasi, wenn Warner Brothers ein Jahr nachdem sie angefangen haben mit der Produktion von Queen of the Damned, hätten sie die Rechte an eben diesen Roman verloren. Genau, und Warner Brothers hätte die Rechte verloren an den Büchern von Anne Rice und hat entsprechend sich dann dafür entschieden, die ja beiden nachfolgenden Romane zu Interview mit einem Vampir in einem Drehbuch zu verwurschteln. Und das sind halt die Romane. Der erste, der heißt The Vampire Lestat, das ist ja die von Stuart Townsend gespielte eine Hauptrolle in diesem Film, und der darauffolgende Roman war Queen of the Damned, wo es dann hauptsächlich um Akasha ging, die jetzt hier von Aaliyah gespielt ist. Und genau, das hat Warner Bros. Dann so entschieden, haben das Drehbuch geschrieben und beziehungsweise schreiben lassen, und Anne Rice hat dann daraufhin plädiert, es wäre doch besser, wenn man jetzt nur den zweiten Teil, also nur The Vampire Lestat, verfilmt, weil sie glaubt, dass ihre Leser sich darüber freuen würden. Jetzt hat man ja das erste Buch, und dann könnte man dann quasi direkt so fortsetzen, und wenn es erfolgreich läuft, kann man dann nachher Queen of the Damned als eigenständigen Film verfilmen. Und das wurde dann aber, also die Zusammenarbeit mit Anne Rice als, ja, ich weiß nicht, was das dann gewesen wäre, Co-Produzentin oder auch nur Ideengeberin, wurde abgelehnt, und so hat sie dann im Endeffekt am Film kein wirkliches Mitspracherecht gehabt. Und es ist so, ja, so steht es im Internet geschrieben, dass sie dann den Film wohl nur ein einziges Mal gesehen hätte und so maßlos vom Ergebnis enttäuscht war, dass sie ja daraufhin mehr oder weniger die Existenz dieses Films verleugnet. Und wenn man dann jetzt Anne Rice als da ja maßgebliche Instanz betrachten möchte, könnte man also behaupten, dass der Film nicht wirklich Kanon ist. Und ja, es ist ja auch in dem Sinne nur eine sehr lose Fortsetzung in Anführungszeichen und funktioniert eigentlich, wenn man ihn dann so betrachten möchte, eher als eigenständiger Film. Es fällt halt auf, dass natürlich Lestat ist, ne, auch der gleiche Vampir, den Tom Cruise spielt, in Interview mit einem Vampir, der übrigens auch gefragt wurde, ob er denn für diesen Film hier auch wieder mitspielen möchte, als Lestat, ja, hat er abgelehnt. Das war auch wohl wahrscheinlich eine der klügeren Entscheidungen, ja, die Tom Cruise da getätigt hat. Ja, so viel mal zur Hintergrundgeschichte.
Ja, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an die letzten Hellraiser Direct-to-Video-Verfilmung, die ja eigentlich auch nur existieren, damit der Rechteinhaber eben die Rechte nicht verliert. Ja, die halt einmal kurz davor waren, zu ich glaube, Clive Barker wieder zurückzugehen, und ich weiß gar nicht, zu welcher Firma. Auf jeden Fall wurde dann immer schleunigst irgendwie innerhalb von 40 Tagen schnell ein Sequel produziert, was... Ja, da ist selbst Queen of the Damned noch fast wieder gut ging. Gegen die letzten beiden Hellraiser-Filme, ja, aber halt auch aus diesem Grund. Das ist tatsächlich also halt kein Einzelbeispiel. Also es ist ein Beispiel
ja auch von vielen, ja. Mit den, der Fantastische Vier-Film, der letzte, das ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, dass Fox dann einfach immer nur noch mal kommt, bevor wir die Rechte verlieren, haben wir einen Film raus.
Ja.
Ganz seltsam. Komische Verträge, aber da gibt's noch mehr, die jetzt da mit dem Film hier im Zusammenhang stehen.
Ja, ja, Pascal, worum geht's?
Ja. Durch die Klänge, hervorgebracht von einer Amateur-Rockband aus dem jahrzehntelangen Schlaf erwacht, findet sich der Vampir Lestat im frühen 21. Jahrhundert wieder. Seine Begeisterung für diese für ihn neumodische Art von Musik veranlasst ihn dazu, der Band beizutreten, ob diese das möchte oder nicht. Schnell wächst die Popularität der Band und wird über alle Maße erfolgreich. Aber dies ist von Anfang an nur ein beiläufiges Ziel von Lestat gewesen. Denn möchte er nicht nur die Aufmerksamkeit der Sterblichen, sondern vielmehr die der anderen untoten Vampire, insbesondere die der uralten Vampirkönigin Akasha, mit welcher er sich zu vermählen gedenkt. Doch ganz so einfach soll sein Plan nicht aufgehen, stellt sich ihm doch die Geheimgesellschaft Tlamaska in den Weg, die diesen Plan zu vereiteln versucht.
Es ist wirklich sehr schwierig für mich, über diesen Film zu reden, weil er mich wirklich maßlos aufgeregt hat. Ich bin niemand, der Filme vorzeitig abbricht, aber den hätte ich abgebrochen, hätte ich ihn jetzt nicht für diesen Podcast angesehen. Also es war wirklich, wirklich schwer. Auch schon deine Plotbeschreibung sagt eigentlich schon vieles aus über diesen Film. Der ist halt wirklich so urtypisch, also es ist ein atypischer Film für die frühen 2000er Jahre. Also es hatte noch irgendjemand, ich glaube auf der IMDb oder auf Letterboxd geschrieben, ja, dieser und Triple X, besser kann man das Mainstream der 2000er nicht beschreiben. Da würde ich fast recht geben bei dem Ganzen, ja.
Ja, es ist halt, ja, ich find's das auch immer schwierig, genau diese Ära, bei mir ist es so Mitte der 90er bis ja die frühen 2000er. Da sind halt viele dieser Pseudo-Blockbuster erst einmal nicht gut gealtert, aber auch teilweise wirklich nie gut gewesen, ja, und ja, hat viele verschiedene Gründe. Ich weiß auch nicht, ob da einfach zu der Zeit das Niveau im Kino generell niedriger war.
Also für mich auf jeden Fall so, ja, vielleicht die schwächsten 10 Kinojahre überhaupt, so von 95 bis 2005.
Ja, zumindest im Populärbereich, habe ich
also
jetzt
klar, da gibt's natürlich ein paar Blockbuster, so auch, die sind so Independence und so, das sind ja, wenn man so betrachtet, ja, es sind Blockbuster, aber nehmen wir mal so generell, vieles ist halt schlecht gealtert, definitiv, und das sind halt so Filme, bei denen man sich wirklich fragt, wie sind die damals ins Kino gekommen? Also das würde, Queen of the Damned würde heute keiner so mehr ins Kino bringen, würde wahrscheinlich durch keinen, ja, ich weiß nicht, kein Producer mal absegnen. Also für den Kinomarkt, klar, für den Heimkinomarkt ist was anderes, aber das ist ja, das ist Uwe Boll-Niveau hier, wirklich.
Es wäre halt auch ein Instant-Flop. Ich erinnere mich jetzt gerade noch, und selbst der war noch besser, aber der war auch brutal schlecht. Wie ist der denn? Gods of Egypt? Vor 2-3 Jahren?
Ja.
Der kam ja auch noch in die Kinos. Der war auch wirklich, also der ist so ein bisschen, ich finde, der atmet das gleiche filmische Niveau, sagen wir mal. Und da habe ich aber auch schon mit dem Kopf geschüttelt, dachte so, wieso? Wer kommt denn auf die Idee, dass das ankommt?
Ja, das ist wirklich komisch, ja. Ja, okay, wollen wir uns nicht weiter aufhalten. Also der Film beginnt eben damit, dass Vampir Lestat aus dem Grab aufsteht, um ein Sänger einer Rockband zu werden. Und da sind wir eigentlich letztendlich auch schon beim fast interessantesten Punkt des Films. Die Singstimme von Schauspieler Stuart Townsend, der Lestat spielt, wird dabei von keinem geringeren als von New Metal-Sänger Jonathan Davis von der Band Korn gedoubelt. Und ja, das ist fast das Highlight des Films. Also wir können ja eigentlich direkt mal zum Beginn, weil das ist letztendlich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal des Films, über die musikalische Ausrichtung des Films so ein bisschen reden. Mhm. Also ich glaube, wir sind beide in dem Alter, in dem relativ leicht damals Anfang mit der 2000er dem New Metal so ein bisschen verfallen sind. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber doch, mir war es so, also so Sachen wie Linkin Park, Papa Roach, Deftones, eigentlich alles mögliche, Korn eben doch selbst oder Slipknot oder sowas, das war genau mein Ding. Und umso verwirrter bin ich, dass ich den Film damals tatsächlich nicht gesehen habe, weil das wusste ich tatsächlich nicht, dass die Musik dort so omnipräsent war. Disturbed ist ja auch noch dabei oder Static X. Das ist das Alleinstellungsmerkmal des Films, aber es hat mich irritiert so ein bisschen, weil, na klar, es ist die Zeit des New Metal gewesen und wenn du es so willst, kannst du es auch so ein bisschen als New Metal The Movie bezeichnen, aber die eigentliche Kultur, die dort, in Anführungszeichen, die dort gezeigt wird, ist ja eigentlich eher Gothic und Dark Wave und das hat ja eigentlich mit New Metal so gar nichts zu tun, also die Leute, die dort gezeigt werden, auch die dann zum Beispiel zu dem Konzert gehen von der Starts Band und so, das sind eigentlich keine Leute, die diese Musik gehört hätten.
Nee, genau, und deswegen es ist bei mir halt auch diese Dissonanz zwischen dem Stuart Townsend in seinem wirklich klischeeüberladenen Vampir-Look, dann mit der Stimme von Jonathan Davis. Das ging auch für mich zu keinem Zeitpunkt des Films zusammen. Das klang ganz falsch. Also da, weil ich meine, Jonathan Davis hat natürlich halt auch eine sehr, sehr ikonische Stimme, die man sofort raushört. Und dann dazu ein anderes Gesicht zu sehen, funktioniert für mich überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, also für mich mit Abstand das Beste, was an diesem Film quasi bei rumgekommen ist, ist der Soundtrack, da ja auch dann viele Stücke sind von Jonathan Davis zusammen mit Richard Gibbs geschrieben worden. Und die sind, also ich mag die sehr. Tatsächlich kannte ich auch einige schon. Ich kann das einmal kurz den Hintergrund zu aufrollen. Das ist nämlich ja auch wieder vertraglich interessant. Wir haben, ich glaube, es sind so 7, 8 Original-Songs, die für diesen Film geschrieben wurden. Die singt Jonathan Davis in den Versionen im Film. Und dann gibt es ein Album zu dem Film mit dem Soundtrack. Und aus mir unerklärlichen Gründen durfte dort Jonathan Davis zwar teilweise Instrumente spielen, aber nicht als Stimme gehört werden. Weshalb es dann auf dem Album von vielen Songs auch sehr coole, die kannte ich dann zum Teil schon, Versionen gibt mit Chester Bennington von Linkin Park und Marilyn Manson und
den Sänger von Disturbed, glaube ich, auch, ne? Den.
Ja, genau, es gibt also einmal hier, wie heißt denn der Song? Der ist ja auch drin, aber auch sonst singt er noch irgendwo mit.
Ja. Also ich glaube, das ist ja ein Warner-Film hier und ich glaube, Korn waren, wenn ich mich nicht ganz irre, damals bei Universal unter Vertrag oder beim Sublabel von Universal. Und ich kann es mir nur so vorstellen, das ist dann logischerweise da irgendwie, warum er jetzt Instrument, vielleicht ist halt auch nur seine Stimme bei Universal quasi als Trademark oder sowas drin, keine Ahnung. Da sollen jetzt andere drüber diskutieren, aber ich gehe davon aus, dass es daran lag, dass das ist ja jetzt auch kein kleines Label, sie haben halt ein Soundtrack, der dann halt auch unter Warner veröffentlicht wurde, unter Warner Music gehe ich von aus. Und die Einnahmen, die da vielleicht mehr generiert hätten werden können, die wollte das Label von Korn dann wahrscheinlich den nicht gönnen.
Ja, wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Aber ja, sei es drum, auf jeden Fall das, was der Film uns quasi Gutes hinterlassen hat, ist dieser Soundtrack. Denn der ist, also wenn man es mag, ich mag New Metal immer noch, ich höre es immer mal wieder, es ist natürlich auch dann dadurch, dass es auch wirklich dann so eine gewisse Übersättigung gegeben hat, zumindest bei mir, dann in den mittleren 2000ern, jetzt nicht mehr meine To-Go-Musikrichtung, aber ich kann auch gerade so Bands wie Korn und so weiter, höre ich mir auch heute noch die Releases an und freue mich über alles, was es da gibt.
Ja, schade so ein bisschen, dass die kompilierten Songs für den Soundtrack halt immer nur so im Hintergrund oder so laufen. Also gerade Dead Cell von Purple Roach ist halt ein richtig super Song, der so richtig schnell nach vorne geht und der läuft halt auch mehr immer so im Hintergrund. Was mich hier irritiert hat am Anfang, ist, dass die Opening Credits ja so ein bisschen zweigeteilt sind. Ne? Also am Anfang sehen wir Credits, wo wir dann halt auch so, wie sagt man, Skulpturen sehen von Aaliyah als altägyptische Königin und so weiter. Und dann sehen wir den Teil halt, wie Lestat zum Sänger dieser Band wird. Und dann gehen die Credits weiter. Also sie sind unterbrochen quasi zwischendurch. Und das war irgendwie weird. Und nach den Credits ist dann die Band halt auch schon super erfolgreich und soll dann in ein paar Tagen das erste und einzige riesengroße Konzert im Death Valley spielen. Und Lestat ist halt gottgleich, was ja auch so ein Motiv dieses Films ist, hat so viele Groupies und die ganze Presse und Journalie ist an ihm interessiert. Und er ist ja der größte Superstar.
Größer als Elvis.
Größer als Elvis. das riesige Superstar der Popkultur. Und ganz ehrlich, da ist der Film keine 10 Minuten alt und ich habe komplett mein Interesse dran verloren. Also das ist, da wusste ich schon, okay, bisher war halt immer so Twilight für mich so die negative Speerspitze dieses Genres, aber das wusste ich, der Film wird mich noch weniger abholen, weil halt auch die Figuren so völlig uninteressant für mich sind. Und ich fand es auch merkwürdig, also das war auch irgendwie halt ausgelutscht dann so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, wobei ich lachen musste bei der Szene, in der Lestat diese Groupies verführt mit seinen Vampirkünsten und sie dann im wahrsten Sinne des Wortes auslutscht danach. Aber Stuart Townsend ist für mich halt auch eine mega Fehlbesetzung. Also ich weiß nicht, an wen er da erinnern soll, aber ich musste halt die ganze Zeit an Brandon Lee in The Crow denken, nur in uncool. Ja. Auch so die Frisur und
uncool und die Kleidung. Trifft's einfach.
Ja, auch, ist ja halt und alles, was ich am Vampirfilm hasse, ist hier gebündelt auf 95 Minuten.
Die grau geschminkten Nippel, wo man das auch noch sieht, und das ist alles so. Ich mag, also, das ist ja vielleicht dem einen oder anderen Stammhörer bekannt. Ich mag ja grundsätzlich Vampire und auch Vampirfilme. Deswegen habe ich an einigen Stellen vielleicht auch dem Film ein bisschen mehr abgewinnen können. Aber was diesen Anfang angeht, mit der, also allein der Auftritt, wie er dann aus nichts einfach da bei dieser Band auftaucht, und das ist ja auch so fürchterlich geschauspielert und inszeniert.
Ach, das ist so dann schnell alles. Man könnte meinen, die haben sich das Pacing, ja, und das Screenwriting von Game of Thrones aktuell angeguckt.
Ja, und auch Dialoge und das, auch die Exposition, also das muss man ja auch noch sagen. Ja, ich erzähle das kurz, du hast ja jetzt von zwei Figuren wird uns quasi am Anfang der jeweiligen Geschichte die Exposition noch über eine Off-Stimme mitgeteilt.
Ja.
Was halt auch schon immer so ein bisschen lazy ist, weil natürlich, ne, es ist ein Film, Show, Don't Tell. Ist ein bisschen blöd, wenn jetzt im Hintergrund jemand uns quasi erklärt, was die Vorgeschichte ist.
Aber die ja dann trotzdem noch gezeigt wird, ne?
Zum Teil ja, genau. Also es ist auch mitunter überflüssig. Ich fand es ein bisschen sympathisch, aber nur weil das mich so ein bisschen, also es ist der einzige Moment, wo man so das Gefühl hat, okay, das hier ist sich der Film bewusst, dass er auf einem Buch basiert, vielleicht.
Mhm.
Und dadurch, dass ja auch der Ursprung der Vampirromane, Bram Stokers Dracula, ist ja auch so in Tagebuchform gefasst, das hat auch so ein bisschen den Anstrich hier, als würde er quasi so vielleicht gerade seine Memoiren schreiben, der Lestat, oder so ein bisschen aufschreiben, was jetzt passiert ist, und dem Leser quasi so mit auf die Geschichte nehmen. Ja, es ist halt trotzdem irgendwie ein billiges Mittel, um da am Anfang schnell ein bisschen was klarzustellen, damit man dann direkt mit der eigentlichen Geschichte anfangen kann, aber naja. Ja, und dann ach die Schauspieler, und ich meine ganz, also wir hatten ja schon mal einen Film mit einer coolen Punkband, Green Room.
Ja.
Und jetzt vergleich mal die Authentizität von den Schauspielern in Green Room, die diese Band verkörpern, und dann den komischen Doofköppen hier, die halt
wirklich nur, wir sind cool, Rock'n'Roll, Bitch.
Ja, was ist eure Musik? Blut, Sex and Rock'n'Roll. Es ist so, also Augenrollen ist, also ja, dass einem da die Augen nicht rausfallen, da muss man dann eher noch aufpassen. Ich habe in einer Rezension auf Letterboxd gelesen, und das ist eine sehr treffende, bisschen herabwürdigende Bezeichnung für all die Statisten, die hier als Goth auftreten sollen. Das ist halt diese Mall-Goth, also dieses amerikanischen
gebrauchte EMP-Rocker.
Ja, genau, so die Leute, die sich dann, ne, ihre, ja, was auch immer, ihre Merchandise-Artikel für ihre Goth-Identität bei EMP oder irgendwo in der Mall in den USA bei, weiß ich, ja, genau, irgendwo da kaufen und dann Gothic sind, Gothic vor der, als Goth vor der Mall rumstehen. Es ist halt, ja, es ist halt ganz billig, es wirkt halt nicht irgendwie cool, weil ich jetzt ja auch so dieser Subkultur, bin ich kein aktiver Teil derer, aber ich finde das ja grundsätzlich eigentlich cool, und es würde ja auch in so einen Film irgendwie passen, aber es kommt nicht gut rüber und ist nicht toll dargestellt.
Ich habe gerade jetzt die ganze Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es nicht, also ich finde, wie gesagt, Stuart Townsend ist voll auf, per se schon vollkommen unauthentisch in seiner Rolle, sowohl als Vampir als auch als Sänger einer Rockband. Ich stelle mir gerade vor, wenn sie einfach Korn genommen hätten und Jonathan Davis kommt als Vampir und wird Sänger dieser Band. Dann hätte er sich selber performen können, seine Stimme, und wäre irgendwie, glaube ich, auch authentischer gewesen. Gut, ich glaube, schlechter geschauspielt hätte er auch nicht.
Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, das wäre tatsächlich auch ganz interessant. So haben wir jetzt Jonathan Davis nur in einer kleinen Cameo-Rolle.
Also Jonathan Davis' Rolle in South Park war authentischer als diese hier von Stuart Townsend.
Das ist eine meiner liebsten South Park-Folgen.
Ja, definitiv. Ja, okay, du hast es schon angedeutet, wir sehen dann auch noch ein bisschen bebildert die Vorgeschichte von Nestar, wie er auf seinen Lehrmeister Marius trifft. Ja, was mir da gefällt so ein bisschen, ist diese Homoerotik zwischen den beiden, die leider nur geteasert wird. Vielleicht wäre das auch irgendwie die spannendere Geschichte gewesen, weil ich habe da zumindest auf der einen Seite, zumindest bei Marius, erkannt, dass er Interesse an Nestar hat und dass da auf jeden Fall Emotionen zwischenstecken, mehr als später zwischen Nestar und Akasha. Also irgendwie, weiß ich nicht. Das hätte ich, vielleicht wäre das sogar interessanter gewesen, aber es ist halt Mainstream Hollywood und das hat sich damals noch keiner getraut für so einen Film.
Ja.
Aber es wird zumindest angeteasert, fand ich. Also ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, aber ich habe da schon ein gewisses Interesse von Marius an Nestar erkannt.
Definitiv. Was wollte ich sagen? Genau, also es ist tatsächlich sogar mein Lieblingspart des Films, ist diese Hintergrundgeschichte von Lestat, wie er von Marius da quasi zu einem Vampir gemacht wurde. Einfach weil da funktioniert es dann halt für mich einfach mal ein bisschen besser, dadurch, dass sie nicht irgendwie diese ganzen Augenrollmomente in dieser ja schlecht dargestellten Goth-Kultur, die wir da in der Realzeit präsentiert bekommen, mich dann die ganze Zeit stören, hast du halt hier eine jetzt nicht großartig produziert und inszenierte, aber eine fast grundsolide Origin-Geschichte halt des Vampir Lestat dann zumindest serviert bekommen. Und das mag ich ganz gern. Auch es gibt auch viele, ich habe auch mal eine ganz bekannte Buchreihe, Necroscope, da ist es auch so, dass es halt eine Vampirgeschichte in der Realzeit ist, aber du bekommst immer wieder Flashbacks zu den Origin-Geschichten der jeweiligen Vampire. Und das sind auch da immer dann die Parts, die mir am besten gefallen. Und hier ist es auch so. Umso blöder finde ich es dann halt wiederum, dass wir von der eigentlichen Hauptfigur Akasha die Origin-Geschichte dann wirklich nur erzählt bekommen.
Ja, und kaum was sehen. Schlimm genug, dass, also der Film ist halt auch so ein bisschen, also ich habe gestern einen Film gesehen, Backtrace heißt der. Das ist eine DTV-Produktion, die halt groß mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle wirbt, der dann aber de facto nur ungefähr 1:40 im ganzen Film zu sehen ist. Und so ein bisschen veräppelt einen irgendwie auch Queen of the Damned, finde ich. Also Aaliyah ist halt groß präsent, ist hier Starring Role, große Hauptrolle und groß mit beworben und allem. Und dann taucht sie quasi abseits des Intros nach 51 Minuten zum ersten Mal auf.
Ja, und hat dann irgendwie noch 20 Minuten Screentime.
Ja.
Ja, nee, eigentlich ist Lestat die Hauptrolle. So. Und sehr viel, Entschuldigung, zur Geschichte beitragen oder, naja, also.
Obwohl sie die coolsten Szenen hat.
Nee, das stimmt. Sie sieht auch am coolsten aus, finde ich.
Ja.
Also, das ist nicht so verkehrt. Aber, ja, da merkt, also das sind auch, dann, daran merkt man meiner Meinung nach am stärksten irgendwie, dass das hier eine ja, Symbiose von zwei Büchern ist, die eigentlich nicht zusammengehören.
Wie fandst du den, es gibt ja noch diese Geheimgesellschaft in England, Talamasca, die sich ja so ein bisschen so mit solchen Phänomenen beschäftigen und die werden ja auf Lestat aufmerksam und diskutieren da so ein bisschen über Forschung. Da gibt es den einen Typen, ich glaube David hieß der, der halt auch schon von Marius und Lestat zu erzählen weiß. Und da gibt es eben noch die vielleicht eigentlich weibliche Hauptrolle, die hier, also in der Rolle Jessie, Mitarbeiterin von dieser Geheimgesellschaft, die reist dann halt nach Amerika, um Lestat zu treffen. Und Lestat steht ja auch auf Jessie, also er fühlt sich zu ihr hingezogen oder beide fühlen sich so ein bisschen zu ihr hingezogen. Und dann kommt da irgendwie noch so Quatsch, Jessie ist halt die Nachfahrin einer alten Vampirin, die halt gleichzeitig die Erzfeindin von Akasha war. Und das ist alles so ein Bullshit, also sorry, wirklich, das ist furchtbar. Mm. Also das ist so, ich weiß es nicht. Also das, ich fand's so, es hat mir wirklich, wirklich, wirklich schwer gefallen, diesem Plot zu folgen, weil ich ihn auch teilweise gar nicht erkannt habe. Aber das war mir auch irgendwie so zu, ja, so Versatzstücke. Das war als ob, ja, das wäre cool, das wäre cool, das wäre cool, mischt das mal irgendwie zusammen, dass es halbwegs einen Sinn ergibt, aber nicht mal das schafft der Film. Also ich weiß nicht, wie fandst du das mit Jessie und generell der Geheimgesellschaft dort, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen?
Ja, fängt ihr dann auch wieder mit der Off-Stimme an, diesmal halt dann von der Jessie. Und das ist dann halt eigentlich auch, also Langeweile trifft da irgendwie in meinen, würde ich dazu sagen. Ja. Das ist halt dann, weil da passiert dann ja gar nichts Spannendes. Und da scheitert dann halt auch der Film daran, so sich ein glaubwürdiges Gerüst zu schaffen, in welchem man irgendwie auch glaubt, dass es halt diese Vampire auch seit so vielen Jahren gibt und das ist natürlich im grundsätzlich das Problem von Vampirfilmen, ne? So, also es gibt ganz viele Menschen, die wissen, dass es Vampire gibt, aber eigentlich denken die meisten Menschen, wie du und ich, dass es keine Vampire gibt. Aber die sind jetzt aber auch nicht, ja gut, es gibt durchaus, also Lestat ist der Erste, der diese Regel bricht, dass er sich da so öffentlich zeigt, und da wird auch mal drauf eingegangen, sobald jemand mitbekommt, dass du ein Vampir bist, musst du ihn töten. Aber dann frage ich mich, wieso dann so viele Leute mitbekommen haben, dass es Vampire gibt. Naja, ist dann auch ein bisschen schwer, da irgendwie das nachzuvollziehen, warum der David oder diese Geheimgesellschaft irgendwie diese Informationen für sich gepachtet hat und die sonst anscheinend niemand hat. Ja. Keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist das ja auch alles nur Mittel und Zweck, um dann halt dann noch die Jessie irgendwie dann zu Lestat zu schicken, damit die dann nochmal so einen, ja, komischen Erotikmoment, oder nee, Erotik gar nicht, aber sich so ein bisschen an, so ein bisschen anbändeln und merken, ah, wir sind schon so ein bisschen, fühlen uns voneinander angezogen.
Vor allem vollkommen unnötig eigentlich, ne? Für den Plot, dieser ganze Handlungsstrang, so ziemlich, wenn man so das betrachtet, was noch so passiert, irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, der Film hat ja viele unnötig auch. Wie fandest du denn die, ich kann mir denken, wie du sie fandest, aber ich frag dich trotzdem, wie fandest du denn die Szene mit den ersten beiden Groupies, die da in dieses komplett übertriebene Anwesen von Lestat geführt wurden?
Da habe ich ja vorhin schon gesagt, da habe ich wenigstens kurz gelacht. Also das war, ja, war gut, halt, okay. Das war noch so eine Szene, wo ich dachte, okay, die ist so tropisch und so drüber, da hab ich kurz gelacht, dachte ich so. Ich dachte so, okay, wenn davon ein bisschen mehr kommt, wenn der Film halt sich vielleicht, ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich in dieser Szene nicht ernst nimmt, was aber vermutlich ein Irrtum ist, wenn man den Rest des Films betrachtet. Und da dachte ich so, okay, vielleicht mit ein bisschen Humor und so, dann funktioniert doch diese Rockstar-Ebene, aber tut sie halt überhaupt nicht. Und ja, also da habe ich noch kurz gelacht und dachte so, oh, vielleicht doch nicht so schlimm, aber danach ging es dann halt komplett bergab. Der eigentliche Plot des Films besteht ja, der taucht ja dann quasi erst mit dem Wiedererwachen von Akasha auf, als sie durch Lestats Musik wiedererweckt wird aus ihrem Dämmerschlaf, nach eben scheiß 51 Minuten. und sie macht sich dann auf die Suche nach Lestat, der ihr neuer Vampirkönig werden soll, und sie will gemeinsam mit ihm herrschen über Menschen und Vampire, und das ist der Aufhänger, das soll das Ziel von Akasha sein, und
genau. Sie ist halt sehr, sehr, sehr mächtig.
Ja, das zeigt sich halt in dieser einen Szene, die mir halt wirklich ganz gut gefallen hat, diese Szene in diesem Dark Wave Schuppen dort, in diesem dieser Bar oder in dieser Disco dort, wo sie halt quasi, erstmal sieht sie wirklich cool aus, muss ich sagen. Also ich finde es erstmal auch begrüßenswert, und das muss man wirklich sagen, wer sich so ein bisschen mit Filmhistorie auskennt, der weiß, dass eben gerade so solche historischen Figuren häufig dann in Form von Kleopatra halt immer von weißen Schauspielerinnen gespielt wurden, und hier ist es halt mal so, dass es eine farbige Darstellerin in Form von Aaliyah machen darf.
Das ist wirklich gut, ja.
Und das ist wirklich cool, das ist so ein Punkt, also gerade was Diversity angeht, ist der Film ja schon fast ein Vorreiter, könnte man meinen, wenn es halt nicht das einzige Herausstellungsmerkmal wäre das auch gut, aber das fand ich ganz cool, und Aaliyah sieht halt wirklich auch cool aus in ihrem Outfit, und sie ist ja sowieso damals wirklich wunderschön gewesen, und das passt aufs Auge. Also da verzeiht man vielleicht sogar, dass sie vielleicht eigentlich gar nicht so gut schauspielert, aber sie hat halt einfach eine gewisse Präsenz, die sie da reinbringt, die halt dieser Stuart Townsend halt überhaupt nicht hat, und das bringt sie auf jeden Fall rein, und wenn sie dann quasi mit dem Fingerschnippen dort die Leute in Flammen steckt oder umbringt, dann ist das schon cool, aber es ist halt zu wenig, ne, auf dem Weg zum Ziel.
Das stimmt, aber ja, man merkt ja auf jeden Fall an, dass sie auch Bock auf die Rolle hat, habe ich auch gelesen, dass sie wohl durchaus so, weil sie auch sich für ägyptische Mythologie und so interessiert. Privat war sie halt schon Feuer und Flamme für das Drehbuch und wollte diese Rolle unbedingt spielen. Und deswegen ist sie auch die, wahrscheinlich die, trotz der natürlich jetzt durchschnittlichen schauspielerischen Fähigkeiten vielleicht, kann man jetzt aber auch nicht groß einschätzen, weil so viel macht sie auch nicht, ist sie halt schon die Figur, die mir auch am meisten Spaß gemacht hat.
Ja, definitiv. Ja, dann gibt's noch dieses große Open-Air-Konzert, was ich vorhin angesprochen habe. Da ist auch dann noch, Marius taucht dann auch wieder in der Moderne auf und warnt es Tata vor, dass Akasha kommt und sie wollen sich an ihm rächen und sowas. Und das ist mir einfach zu viel hin und her. Wer will jetzt da was Böses von ihm und wer ist auf seiner Seite und was nicht? Und irgendwie kommen sie dann zu dem Effekt, dass man Akashas komplettes Blut aussaugen muss, um sie zu besiegen. Und der Letzte, der dann von ihrem Blut trinkt, der wäre dann quasi wieder, die Königin oder die keine Ahnung was. Diese Konzertszene ist insofern ganz witzig, ist sie nicht, aber dass Jonathan Davis, halt der Sänger von Korn, noch einen kleinen Cameo-Auftritt hat als Ticket-Dealer vor der Show, und Ja, sie haben sich, vielleicht ist das, also es ist halt, fällt mal schwierig, da überhaupt irgendwas Positives noch irgendwie rauszufiltern. Die Konzertszene war gar nicht so schlecht theoretisch, also sie ist nicht so schlecht getrickst gewesen und sie haben da ja auch wirklich 3000 echte Zuschauer da irgendwie aus irgendwelchen, aus einer Gothic-Szene da rekrutiert,
rekrutiert, ja, genau.
Genau, und das war okay soweit und obwohl man auch da, gerade da fällt es auf, wie unauthentisch halt Stuart Townsend halt memed zu Jonathan Davis Stimme. Das sieht halt sehr, ja.
Es wird auch nie wieder
also auf er performt halt nicht so, also ich habe halt, ich weiß nicht, wer Korn schon mal live gesehen hat und das reicht auch auf Videos, wie Jonathan Davis performt und wenn er seine sehr tiefe Stimme einsetzt, welche Mimik er da auch zu benutzt und welche Anstrengungen da in der Kehle zu sehen sind und Stuart Townsend wirkt halt so, als wäre er der Sänger von Foreigner und wird eigentlich total hohe Töne singen, so,
ja,
so von seiner Performance genau so her und das passt halt überhaupt nicht, also
nee. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich find's auch cool, tatsächlich, dass der Film sich dann ja zumindest die Mühe gemacht hat, wirklich sehr viele Statisten einerseits für dieses Konzert, aber auch vorher schon im Rahmen dieser Pressekonferenz, ja, die sie da abgehalten haben, zumindest einzuladen. Das hat mir schon in der Hinsicht gefallen, dass das dann natürlich, ich finde, mehr Statisten lässt halt so die Produktion hochwertiger erscheinen. Aber kann man auch eigentlich schon wieder fast erwarten, weil es jetzt ja auch kein Independent-Film, sondern durchaus eine Produktion, wo ich dann, ja, wo man das noch machen kann. Und dann, ja, es war jetzt noch nicht das 3D-Zeitalter, aber natürlich auch dann das ganze CGI, was dann diese eigentlich gigantische Open-Air-Menge da darstellen soll, ist natürlich auch, also generell die CGI-Effekte sind, die sehen halt alle auch nach 2002 aus, ne?
Ja. Ja, es kommt dann zu ein paar Zwischenfällen auf dem Konzert, dass Vampire aus dem Publikum eine Star angreifen. Das sieht super weird aus. Auch da sind auch, also da fällt dann auch auf, dass da auch ein paar richtig miese, also der Film hat ja gar nicht so viele CGI-Effekte, aber also er hat im wahrsten Sinne des Wortes Effekte, als ob sie so irgendwelche PowerPoint-Effekte wären, auch im Showdown, als dann ein Vampir da durch die Gegend fliegt und das einfach nur so eine Doppelung ist, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so, naja, das muss man halt gesehen haben, es ist echt schlecht getrickst, auch für Anfang der 2000er schon. Jedenfalls taucht auch Akasha auf und entführt Lestat und dann kommt es dann zu dieser, berühmten Szene, wäre jetzt übertrieben, aber vielleicht bekanntesten Szene des Films, die so ein bisschen an American Beauty erinnert, als Akasha Lestat in diesem Rosenblütenbad verführt und er dann als erster Vampir von Akashas Blut trinkt und unbesiegbar wird für andere Vampire und so eine erotische Szene, die ist, ja, ich sag mal so, Alia rettet die Szene, weil sie halt wirklich toll aussieht da, aber das ist halt trotzdem nichts, wo ich am Ende sage, ja, cool.
Weil halt auch einfach Change von des Deftones läuft.
Ja, ja, ja.
Das ist halt einfach kein Song für eine Sexszene oder für eine. Das ist halt, ich liebe den Song und ich fand sogar die Szene optisch fast noch ein Highlight des Films, aber das passt nicht zusammen. Das ist einfach falsch. Das klingt ganz, ganz seltsam. Also, vielleicht noch die Aussage des Songs, hat sich da vielleicht irgendjemand gedacht, oh, das ist clever, wenn wir das machen, weil dann der Song erzählt, was jetzt da passiert. Aber nein, das ist ganz, ganz schräg. Da habe ich dann auch nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Aber mein Gott, ich noch mal auf die Story hacken. Wieso geben jetzt eigentlich alle Vampire, denen es so, so, so wichtig ist, dass man nicht weiß, dass es Vampire gibt und dem Lestat wurde das jetzt ja, obwohl er das dann ja auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, nicht unbedingt geglaubt, dass er ein Vampir ist, sondern mehr so, ja, das ist halt so seine Rolle, ne? Ja. Wieso geben die dann auf einmal alle einen Fick da drauf, in dem Moment, wo der auf der Bühne steht, vor x-tausend Menschen, wahrscheinlich noch von Kameras gefilmt, und dann halten sie da ihren Vampirkampf ab. Das ist doch das, naja,
es ist einfach
super dumm.
Der Plot ist wirklich, also zum
Schießen. Sie hätten ja auch auf ihn, ja, sie hätten ja auch warten können, bis das Konzert vorbei ist und dann Backstage irgendwie versuchen können zu überfallen.
Aber. Das ist so ein Käse. Ja, es kommt dann zu einem Showdown, den ich auch wieder mehr als anstrengend fand. Auch kein gutes Pacing beim Film, muss man auch ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist dann am Ende wird es darin aufgelöst, dass sie halt alle zusammen Akasha bekämpfen, überwältigen und ihr Blut aussaugen. Und Maharet, das ist halt die Vorfahrin von Jesse, die trinkt als letztes von dem Blut und erstarrt dann irgendwie. So, ja, wow, cool. Lestat macht Jesse dann selbst noch zum Vampir, weil er so unsterblich in sie verliebt ist und sie nicht verlieren will. Und ja,
auch ganz, ich muss auch sagen, immer wenn diese Vampire aneinander rumnuckeln, ja, das hat immer irgendwie was Trauriges. Das sieht nicht cool aus.
Nee,
ich kann jetzt nicht mal mit dem Finger drauflegen und sagen, daran liegt es, aber das sieht irgendwie immer unwürdig aus. So wie ein Kind, das irgendwie so am Daumen nuckelt oder so. Das ist einfach nicht badass. Und das würde ich von Vampiren erwarten. Das ist immer irgendwie sad.
Ja, und traurig. Und wenn ich das so sehe, dann das wertet ja dann auch so Filme wie Blade schon fast wieder auf. Selbst Underworld ist da ja dann schon fast wieder ein High-Performer gegen das hier. Und die mag ich eigentlich auch nicht sonderlich, aber die haben auch versucht, cool zu sein, und da habe ich auch immer gesagt, naja, so cool ist es eigentlich nicht. Aber wenn ich diese Pseudo-Coolness hier sehe, dann sind die anderen schon wieder deutlich gestiegen in meinem Ansehen.
Ja. Ja, das ist halt, da hat der Film leider auf ganz vielen Ebenen nicht so sonderlich viel zu bieten.
Nee,
also auch dieses, dass Marius irgendwann so, Marius war ja in der Vorgeschichte einfach irgendwann weg.
Ja.
Hat gesagt, ich bin jetzt weg. Und dann kam er wieder. Und dann haben die noch diesen tollen Dialog. Was hast du gemacht? Geschlafen. Habe ich was verpasst? Elvis. Ja, das stimmt. Was das sogar noch fast ein Gag wäre.
Ja, aber wie sie auch dann noch irgendwas so von wegen sagen, ja, für die 50er bist du aber nicht gut gekleidet, irgendwie so ein Quatsch so. Und irgendwas, das sagt er doch so, irgendwie, hast du nicht, irgendwas war doch da noch mit den 50er, so
ein, ja, Gag.
Und dabei hat ja,
die sehen alle seltsam aus.
Wie heißt der, also, Lestat hat ja dasselbe Problem gehabt. Also, ich weiß nicht, irgendwie war das, ich weiß nicht, also irgendwie haben sie sich den Plot selber nicht durchgelesen. Ich bin auch ganz ehrlich, um schon mal jetzt so langsam zum Fazit zu kommen, Twilight fand ich besser. Ich bin okay, ganz ehrlich, also das hier ist, da habe ich wenigstens irgendwie noch so, da waren ein paar gute Schauspieler bei, und der hat irgendwie wenigstens noch so halbwegs, auch wenn das alles auch bei Twilight und bei dieser ganzen, bei diesem Franchise auch alles unrund läuft, größtenteils, aber in so einem schlechten Skript haben selbst da die Vorlage, also nee, die Vorlage, nee, das Problem ist ja auch, hier gibt's ja eigentlich eine gute Vorlage scheinbar, also ich habe zumindest ein paar Kritiken gelesen zu den Anne Rice Büchern, auch zu den späteren da, die hier verwurstet wurden, die sollen ja eigentlich ganz gut sein, und wenn es dann einen Film schafft wie Twilight, der aus einer schlechten Folge aber noch eine schlechten Vorlage noch einen besseren Film macht als dieser hier, das sagt schon so vieles aus, vor allem es ist ja auch so uninteressant, ne, also auch die Figuren, sag ich mal, wenn wir jetzt Alia ausklammern, gucken wir uns halt Lestat an oder Marius und so, wenn die keine Vampire wären, dann wären die ja völlig uninteressant, so von ihren Charakterprofilen her.
Ja.
So, also die sind ja quasi, sie sind ja nur, also wenn man sagen will, dass sie interessant sind, passiert das nur auf Grundlage dessen, dass sie Vampire sind, mehr nicht.
Das stimmt. Also das ist halt auch so mein Hauptproblem. Das Einzige, was mich jetzt wirklich maßgeblich interessiert hätte, wäre halt das, was man erzählt bekommt, zu sehen. Und zwar, wie Akasha mit ihrem König da an der Seite halt irgendwie Ägypten auf links gedreht hat und da die ganze Zeit Leute gemeuchelt hat. Das wäre halt vielleicht auch der coolere Film gewesen. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das in dem Roman Queen of the Damned von Anne Rice wesentlich mehr, ja, Fokus darauf gelegt wurde. Und ja, nicht auf diese komische Rockstar-Geschichte, die halt nicht interessant ist, weil es ja auch überhaupt kein Problem gibt. Das ist ja, Lestat wird ja auch quasi bis zum Finale vor kein Problem gestellt. Es klappt ja alles. Ja. Es ist ja einfach so, es wird ja nicht mal erklärt, warum ein Vampir jetzt die Fähigkeit hat, sich dafür zu entscheiden, so erfolgreich wie Elvis zu sein. Es ist ja einfach so, er kann es.
Ja, es wird ja komplett übersprungen alles so.
Ja, es ist scheinbar eine Superfähigkeit, die ein Vampir auch hat. Wenn er Bock hat mit so einer komischen, abgeranzten Rockband, die halt auch jetzt wahrscheinlich nicht die allerbeste ist, rein schon technisch, da jetzt mit denen so erfolgreich zu sein wie die größte Rockband der Welt, dann macht er das. Wie, wird nicht erklärt, er hat's geschafft, fuck it, so, das ist egal. Und dann wird's erst spannend, wenn dann nachher es zum Finale kommt, ja, spannend in Anführungszeichen, weil
es ist halt so auch so schade, ich hätte halt den Fokus halt wirklich auf Alia und Akasha gelegt, weil ich meine, der Film heißt Queen of the Damned auch, und da erwarte ich auch einfach, dass dann dieser Plotpunkt im Vordergrund steht und nicht Lestat. Also ja, das haben sie wahrscheinlich halt nur gemacht, weil okay, Lestat, Interview, Vampir, Rolle, okay, ja, wir brauchen irgendwie einen Anhaltspunkt, um den da irgendwie, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, also dann hätten sie Tom Cruise dabei gehabt, hätte ich es ja noch verstanden, aber so,
ja,
weiß ich eben nicht, also es ist für mich halt irgendwie so ein MTV-Vampir-Film, hätte MTV damals einen Vampir-Film gedreht, hätte halt genauso ausgesehen wie eben Queen of the Damned, und also wie gesagt, ich finde ganz gut, dass sie ein paar Andeutungen machen, auch so mit Marius Sexualität und dass die ägyptische Königin wirklich mal von der Farbigen gespielt wird, und es gibt ja auch so ein paar Popkultur-Anspielungen, die sind überhaupt nicht subtil, aber die sind zumindest da, man könnte so ein bisschen sagen, ja hier, Vampire saugen das Blut aus der Gesellschaft aus, so wie Popstars das Geld den Menschen aussaugen, so ein paar Sachen, wenn man das da reindeutet will, okay, gebe ich dem. Mhm. Aber ansonsten funktioniert der Film halt auch gar nicht, nicht mal auf der Ebene So Bad It's Good oder so. Also der ist halt wirklich einfach nur scheiße, der Film.
Du hast ja nicht mal, also die Jessie ist noch als einzige so etwas wie eine Protagonistin. Da sagst du,
ja, okay, aber auch
die
konturlos hat, komplett, also auch
ja, ich,
Profil, aber charakterlos.
Was ist denn Lestat? Ist er jetzt ein guter oder ist er ein böser? Ich meine, ich finde es auch, es ist ja jetzt per se nicht verkehrt, wenn du so Figuren schaffst, ja, die halt irgendwo dazwischen sind, wo du dann denkst, okay, das macht er gut. Hier ist er aber auch irgendwie ein Arschloch. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es eigentlich ein Mörder, wie halt alle Vampire scheinbar es sein müssen in diesem Universum. Aber bin ich dann erleichtert, wenn der Mörder am Ende mit seinem Love Interest irgendwie davonkommt und wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Menschen umbringt?
Nee, also bei den ganzen Idioten hätte ich mir gewünscht, dass das Akasha am Ende
die
Siegerin ist.
Ja, oder weiß ich nicht, oder irgendjemand besiegt die Vampire, keine Ahnung. Ich meine, das kannst du mir dann halt auch nicht mehr verkaufen, dass du jetzt, also dass ich mich am Ende dafür freuen soll, dass Lestat, weil er ja auch so ein charmanter, gewitzter Kerl ist, dass er dann gewinnt. Nee, der, ich hab mir doch vorher gezeigt, wie er irgendwelche Groupies umbringt und so.
Ja.
Das, also dann mach ihn, wenn du ihn dann zumindest cool gemacht hättest, hätte ich ja auf irgendeiner Ebene vielleicht da was für empfinden können. Aber so ist das, nö, das Arschloch lebt jetzt und das finde ich nicht gut.
Nee, gar nicht. Ich bin ehrlich, mich hätte der Film richtig gebrochen, also dass ich das nochmal erlebe. Also ich, sorry, ich kann dem Film wirklich nicht mehr als einen Stern geben. Ich fand den richtig super, super schlecht.
Ja.
Richtig schlecht. Also das war, tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe.
Du, ich habe schon gesagt, ich hatte, das kommt natürlich noch hinzu, ich habe ja auch durchaus mal meinen Spaß mit Filmen, wo ich dann von Anfang an merke, okay, das wird auf eine andere Art und Weise unterhaltsam, als wie der Film das mal ursprünglich vorgesehen hat. Deswegen war das schon okay. Ich habe halt oft gelacht, oft den Kopf geschüttelt. Und tatsächlich, deswegen, du hast ja deine Wertung gesagt, ich gebe ihm jetzt tatsächlich 2 Sterne, weil ich, wie gesagt, den Soundtrack wirklich sehr zu schätzen weiß. Und auch wenn ich jetzt nicht empfehlen würde, den Film zu gucken, außer man hat Spaß an, sag ich mal, Filmen, der schon durchaus auch mal so in die Trash-Schublade greift, dann kann man sich auch die original von Jonathan Davis gesungenen Version des Songs aktuell auf YouTube angucken. Auch legal dann. Und das ist dann, das würde ich dann halt empfehlen, mal sich den Soundtrack zu geben und auch mal die Version. Und mein Gott, dann kann man, also, ne, wie gesagt, wenn man da so Spaß an
Inkompetenz
hat, ja, dann kann man sich den vielleicht angucken. Und, oder wenn man jetzt, wenn es irgendwie noch Leute gibt, die jetzt 2019 super doller Aaliyah-Fan sind, auch dann ist das vielleicht was. Keine Ahnung.
Ja, es ist immer traurig, das erinnert mich so ein bisschen. Das ist so, wenn du halt vor so einem Film stehen hast, am Ende in Memory of Aaliyah, und so wie bei Donald Pleasance, so bei Halloween 6, so in Memory of Donald Pleasance, wenn das die Projekte sind, die dich würdigen nach deinem Tod, dann weißt du Bescheid.
Aber immerhin hat sie ihn so nicht sehen müssen. Glaube ich zumindest. Ja, ach, ich bin mir sicher, wir finden noch ein paar Vampir-Film-Perlen, die du auch noch nicht gesehen hast, dass du dann vielleicht noch mal deine, noch ein paar mehr auf da aufzählen kannst, die dir gut gefallen. Das, ja,
also ich hab ja war gehört, jetzt eher nichts. Ich habe ja gehört, dass demnächst eventuell hier Twilight über den Kanal läuft, aber
wer weiß.
Wer weiß das schon. Es wird ganz schön vampirlastig, dieser Podcast hier. Also ich so mit 2x Dracula, da habe ich mich ja eingelassen.
Das ist,
aber jetzt Lost Boys,
also ich bin der Damned, Twilight. Ich hab Spaß mit Vampiren und du legst mir Dracula 3D und diese ganzen Dinger ins Nest. Ich meine, ich guck sie trotzdem, aber du musst darunter leiden.
Das stimmt. Ja, vielleicht sollten wir wirklich mal From Dusk to Dawn als Vampirfilm? Ja, denn vielleicht rettet der
ja auf jeden Fall
die Ehre hier. Okay, dann muss ich es vielleicht doch an einer Hand abzählen. Den zähle ich dann auch noch dazu. Dann gibt's doch 5 gute Vampirfilme.
Es gibt ja auch noch so ein paar Klassiker, die man, also Nosferatu und dann auch noch ein paar andere Original-Dracula-Verfilmungen, die wir hier zumindest mal vielleicht irgendwann in ferner Zukunft in einem Special mal würdigen sollten. Also da ist ja durchaus noch Material da, was so auch filmhistorisch, denke ich, wichtig genug wäre.
Wir sind jetzt fast schon eine Stunde bei The Queen of the Damned. Das ist der Film echt nicht wert. Lass uns aufhören und uns verabschieden.
Ja, das war trotzdem schön.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Devils and Demons. Falls jemand von euch diesen Film schon mal gesehen habt, wird uns brennend interessieren, wie ihr den Film gesehen und empfunden habt. Also schreibt uns gerne auf unseren Social Media Feeds. Freuen wir uns sehr gerne drüber. Und ihr könnt auch gerne das passiert ja bei uns eher selten, dass wir das tun, aber gerne mal wieder ein paar nette iTunes-Rezensionen oder wenigstens Bewertungen spendieren. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Ansonsten danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.